Geheimnis fürs Ohr. Zum heutigen Schnack und Snack habe ich einen Außerhaustermin in München wahrgenommen und sitze hier mit einer Frau, die vorausdenkt, muss ich schon sagen, und frühzeitig aufgrund ihrer Beobachtungen in der Praxis Zusammenhänge gesehen hat, die uns auch zusammengebracht haben. Liebe Frau Dr. Med. Dent. Sandra von den Stämmen, ich darf die anderen zwei Vornamen weglassen. Liebe Sandra, ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Schön, dass du die Zeit hast.
Heike, vielen Dank für die Einladung oder für das Interesse auch. Danke.
Ja, das wird spannend heute, weil wir ja über dein Thema sprechen. Wer das eben genau gehört hat, du bist Dr. Med. Dent., das heißt, du bist Zahnärztin und hast eigentlich ganz früh auch, wir haben uns vor 2 Jahren kennengelernt, noch früher bist du eigentlich einen Weg eingeschlagen, der dich als Zahnärztin auch zur Ernährungsberaterin gemacht hat. Was ich aus meiner Sicht sehr modern finde. Mittlerweile hast du auch viel Erfahrung dazu. Mittlerweile stoßen auch immer mehr Zahnarztpraxen auf den Zusammenhang und wollen sich ausbilden, was wir ja auch merken. Und du bist tätig in der Ernährungszahnmedizin.
Ja.
Das ist spannend. Wir werden heute das zum Thema machen. Hältst Vorträge zu dem Thema mittlerweile, auch aufgrund deiner eigenen Praxisstudie und die Fortbildung. Und da kommen wir nachher nochmal zu, denn da komme ich ja auch mit ins Spiel. Und Sandra, bevor wir aber anfangen, würde ich gerne, es heißt ja Schnack und Snack, mit dir eben über dieses sprechen. Und einmal die Frage bei dir, was ist dein Lieblingssnack?
Also wenn ich snacke, was oft am Nachmittag der Fall ist, da gehe ich manchmal so ein kleines, ich würde mal sagen, doch ein kleines Tief rein. Und ich liebe Nüsse. Mhm. Ich pull mir meine Erdnüsse aus der Schale. Mhm. Ansonsten Mandelnüsse. Ich knacke und knusper da gerne drauf rum. Und dann ein bisschen Obst dazu. Also mal Birne oder Beeren, wie es jetzt gerade ist.
Ja.
Das ist mein Lieblingssnack.
Das ist ja ganz schön vorbildlich, was du da so machst.
Ne? Ich fürchte, aber es ist schon vor meiner Ernährungsberaterausbildung der Fall gewesen tatsächlich.
Ist schon immer so. Ja. Mhm. Alle möglichen Nüsse, also die Erdnüsse pullst du, aber alle anderen magst du auch. Gibt es so Nüsse, die du gar nicht ertragen kannst?
Ja, Haselnüsse.
Haselnüsse.
Da geht es ein bisschen mit der Allergie ein bisschen los. Aber sonst egal was.
Und isst du auch manchmal Haselnüsse, die in Schokocremes verarbeitet?
Nee.
Nein? Okay, also sowas nicht.
Nee, tatsächlich.
Das kommt dir also gar nicht in die Tüte?
Nee, also wenn es die handelsüblichen Schokocremes sind, wirklich nicht. Ich habe aber tatsächlich, was interessant ist, ich habe eine Haselnusscreme gefunden gehabt. Und habe gedacht, okay, ich probiere das selber und habe da Kakao reingemischt, also dieses reine Kakaopulver und so ein ganz bisschen Ahornsirup, also so wie ich das halt mag von der Süße. Und habe das vermischt und habe es dann auch meinem Mann untergejubelt und in der Tat, das war richtig gut, weil ich kannte dieses Bild von den vielen Schichten, was in einem handelsüblichen Produkt drin ist. Und ich dachte, das geht auch anders und das schmeckt fast genauso.
Absolut. Also das ist, diese Geschmacksprägung, die wir manchmal mitkriegen durch diese Marktführer auf dem Bereich. Mhm. Und wenn man dann sagt, hey, eigentlich ist die Kombination ja ganz lecker, so Nuss und Kakao und ein bisschen was Süßes dabei, dann kann man da schon sehr erfinderisch sein. Ne?
Also es war fast kein Unterschied. Also interessanterweise habe ich es dann auch gegessen und aus irgendeinem Grund war es jetzt nicht so allergisch. Ich, keine Ahnung, die frische Haselnuss vertrage ich vielleicht nicht.
Ja, genau.
Aber dieser Mousse mit dem, super.
Ja, ja, Allergien ist auch nochmal ein ganz anderes, sehr spektakuläres Thema, wo man sagt, da müssen immer Fachfrauen ran, warum etwas allergisch wirkt und nicht wirkt und so. Das ist schon sehr, sehr interessant. Was kommt dir nicht so in die Tüte?
Bei dem Ausdruck würde ich sagen, nichts aus der Tüte.
Das ist natürlich gut.
Also in der Tat, ich mag keine Chips oder Keks oder so. Das habe ich mir schon auch ein bisschen seit dem Zahnmedizinstudium tatsächlich, weil ich halt um die einzelnen Dinge weiß und noch mehr nach der Ernährungsausbildung irgendwie, ich musste es gar nicht abgewöhnen. Ich mochte es noch nie so besonders und jetzt lasse ich es einfach wirklich komplett weg und bin happy mit meinen Nüsschen.
Und hast die schlagenden Argumente in der Ausbildung noch bekommen.
Richtig. Ach,
warum das eigentlich gar keine gute Idee ist, ja.
Genau.
Also aber erstmal geht ja immer das Gefühl, wenn man es eh nicht mag, dann fällt es natürlich auch immer leichter. Das ist ja in der Ernährungsberatung denn anders. Da hast du ja auch schon Erfahrung gemacht, wenn Leute sehr drauf stehen. Ne? Da kommen wir gleich zu. Du bist Zahnärztin. Und interessanterweise ist das ja so, also war das so ein Mädchenwunsch auch? Ist das so gewesen? Weil ich finde, so eine Frau, die Ärztin wird, ist möglicherweise so eine, die schon immer Ärztin werden wollte. Ist das bei dir auch der Fall?
Es ist tatsächlich wirklich so. Mhm. Und es ging eigentlich da aus, weil mein Vater ist ein Naturwissenschaftler, ein Elektrotechniker, der dann in Weltraumforschung ging oder Weltraumsatelliten gebaut hat. Oh. Also der war schon immer sehr für mich so ein Vorbild und hat immer schon so ein bisschen was geteilt. Und ich habe auf der anderen Seite immer gern gebastelt. Mhm. Und dann war ich irgendwann bei unserem Zahnarzt, dessen Freund auch meine Eltern ist, und während der da so sein Zeug anmischt und mir eine Füllung in den Mund reinbaut, habe ich mir gedacht, wow, das vereinigt genau die beiden Dinge, die ich liebe. Also dieses Interesse an der Naturwissenschaft und Medizin, das hatte ich schon ganz lang, und das Basteln. Mhm. So, und dann bin ich heimgegangen und gesagt, so, ich weiß jetzt, was ich werde.
Und wie alt warst du da?
13, mhm. 14. Und okay. Dann habe ich auch nicht mehr rechts und links geschaut. Das war es dann und fertig.
Und wo hast du dann studiert?
Ich habe in München studiert, an der LMU. Mhm. Und habe dann aber, als ich dann fertig war und gemerkt habe, okay, jetzt habe ich meine Grundausbildung, habe aber keine Ahnung von irgendwas, wirklich, also vom tatsächlichen Leben in der Praxis, bin dann nach, ich glaube, 2 Jahren an die UCLA nach Los Angeles gegangen, habe dann nochmal Parodontologie studiert, ein Jahr lang.
Wow.
Was mir sehr den Horizont erweitert hat, muss ich sagen. Und habe das dann, als ich wieder zurück war, in der Praxis auch einfach umgesetzt und gelernt dran.
Und dann, also ist die amerikanische Parodontologie eine andere als die deutsche bzw. europäische?
Also sie war damals, ist ja schon eine Weile her jetzt, damals auf alle Fälle den Dingen voraus bei uns. Da wurde sehr viel chirurgisch gearbeitet. Also da habe ich sehr viel Ahnung und Einblick bekommen. Natürlich von den ganzen Grundlagen, von den wissenschaftlichen Studien. Das war sehr, ich habe auch tatsächlich geforscht im Labor, was sehr spannend war. Aber ja, war voraus. Mhm. Mittlerweile würde ich sagen, haben die Europäer und auch zum Beispiel die Italiener sind da auch ganz weit vorne mit dabei mittlerweile. Mhm. Und auch die ganze Chirurgie ist da ein bisschen weiter nach hinten gerückt und hat zum Glück dem Konservativen etwas Platz gemacht.
Das ist ganz schön, weil du hast eben schon gesagt, es wurde viel Chirurgie gemacht und mittlerweile geht man ja auch in Präventionsmaßnahmen und so rein. Ich werde dich da sicherlich gleich noch mehr zu fragen dürfen. Mhm. Ich hoffe das zumindest. Hast du jetzt heute in der Praxis, wo du tätig bist, auch Parodontologie als Schwerpunkt? Oder?
Mhm, richtig. Ja. Das hab ich eigentlich praktisch, oder mein Kollege war happy, dass ich wieder da bin mit diesem ganzen Parodontologie-Wissen auch. Und ich übernehme es eigentlich komplett. Mhm. Es sei denn, es geht zeitlich nicht aus, dann macht er was, aber eigentlich mache ich das. Mhm. Und bin da eben jetzt dabei, mein neues Thema mit einzubringen.
Mhm, genau, das ist ja das Interessante jetzt eigentlich, dass du das Thema Ernährung und auch die Ernährungsberatung mit aufgenommen hast. Wie kam es dazu?
Ja, also im Prinzip ist der Weg schon relativ früh, hat das angefangen mit der Ernährung. Also ich habe ganz früh gemerkt im Studium schon, ich brauche mein Futter im Tank. Ich kann nicht gut, wenn nicht genug da ist.
Also du persönlich?
Ich persönlich. Ah, das ging eigentlich persönlich erstmal los, dass ich gemerkt habe, wow, ein süßes Frühstück bringt mich leider nicht weiter. Mhm. Und habe das geändert und habe dann gemerkt, wie gut Ernährung wirkt. Mhm. Das war so schnell wirkbar und deswegen habe ich das im Laufe der Jahre eigentlich immer irgendwo im Auge behalten. Habe auch mich interessiert, mir hat Spaß gemacht, mir hat Kochen Spaß gemacht. Meine Mutter hat dann mal Zöliakie entwickelt, Diabetes. Das heißt, auch da war ich immer so ein bisschen schon mehr im Thema Ernährung drin, was das kann und muss. Und 2016 kam dann Professor Worm ums Eck mit diesem Vortrag. Immer der Nikolai Worm.
Einen lieben Gedanken an dieser Stelle.
Aber absolut, genau. der mich durch einen Vortrag über entzündliche Erkrankungen und die Möglichkeit mit Ernährung dagegen zu steuern, wahnsinnig inspiriert hat. Der hat mich geflasht, wirklich wahr.
Ja.
Und bin dann gleich am Montag danach in die Praxis mit so einem kleinen Flyer, den ich am Wochenende zusammengeschrieben habe, über die Dinge, die er gesagt hat. Und da habe ich gewusst, ja, da gibt es noch mehr, wie eben Chirurgie oder einfach die reine lokale Therapie. Mhm. Und von da an bin ich da eigentlich sehr dran geblieben, habe mich einfach viel informiert, bis es dann zu dem Punkt kam, wo ich gesagt habe, so, jetzt möchte ich das ordentlich lernen und die Ausbildung machen.
Und die ging eine ganze Weile, ne? Das war nicht, ich sag jetzt mal despektierlich, so ein Wochenendkurs.
Nein, richtig. Das ging ein dreiviertel Jahr, über dreiviertel Jahr und war sehr, sehr intensiv. Und ich hatte mir dazu recht viel Zeit genommen und habe dann auch viel, ich sag mal, über den Rand recherchiert. Also alles, was da vorkam, habe ich vertieft, habe da sehr, sehr viel gelernt. Und am Ende der Ausbildung war eigentlich klar, das muss Teil meines Jobs werden. Mhm. Da kommen die Fäden wieder zusammen. Mhm. Und habe dann gleich meinen Kollegen Bescheid gesagt, wir müssen das machen, das ist das, was wir noch brauchen, das fehlende Puzzlestück.
Ja.
Und der sagt, klar, cool, Sandra, mach das.
Und das war ja auch unser Glück, dass wir uns kennengelernt haben, denn da war ein Online-Vortrag, der vielleicht seiner Zeit voraus war. Mhm. Es waren ja gar nicht so viele Personen dabei, mhm. aber wir hatten gleich so ein Draht, wo ich dachte, wow, die ist aber engagiert, die Zahnärztin, das ist ja richtig toll, weil normalerweise waren in den Fortbildungen, die ich dann damals schon versuchte zu geben mhm. und die so langsam anliefen, meistens die Teamplayer aus euren zahnmedizinischen Teams, also die, das sind so viele Abkürzungen, die ihr immer nutzt, DHs für Dentalhygienikerin, genau, genau. Die ZMPs für die zahnmedizinischen Prophylaxe-Mitarbeiter.
Sehr gut, ja. Ja,
sehr gut. Das sind ja alles so Fachbegriffe, die man dann lernt. Also das heißt, du als Zahnärztin kannst ja auch viel steuern mit in der Praxis. Mhm. Und ich dachte, Mann, das ist ja eine wahnsinnig engagierte Zahnärztin. Und das war ja eigentlich unser Glück, dass mhm. wir diesen Online-Vortrag gehalten haben, obwohl die Nachfrage damals noch gar nicht so groß war.
Mhm.
Richtig. Und dann ging es ja weiter.
Genau. Und das war toll, weil ich damals, das waren meine ersten Schritte, die ich da gemacht habe. Und da stieß ich immer auf diese Fortbildung und habe dich da kennengelernt. Und habe ich gedacht, okay. Und war ja auch interessiert und überrascht, dass jetzt jemand, der eine Ernährungswissenschaftlerin ist, sich mit dem Zahnthema auseinandersetzt. Mhm. Das war mir ja bis zu dem Zeitpunkt gar nicht klar. Mhm. Und ich hatte da mit der Sonja Mannhardt tatsächlich telefoniert und die sagte dann, naja, ich soll da mal die Heike Niemeyer, ich soll mal die Dame fragen, weil die hat das voll raus. Und dann habe ich dich natürlich gegoogelt, nachrecherchiert und dann kam ich drauf, dass du diese Ausbildung schon anbietest.
Ja.
Und es war ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt, da war ich echt begeistert.
Ja.
Ich hab, diese Ausbildung muss ich machen, weil die bringt praktisch mein Wissen, was ich natürlich sehr allgemein über Ernährungsberatung hatte, bringt mich jetzt aber dann in diese gezielte Bahnen, die ich brauche. Und genau. Dann bin ich dir da hinterhergejagt.
Ja, genau. Und irgendwann kam mir dann die Fortbildung in Hamburg und du hast den langen Weg aus München nach Hamburg auf dich genommen. Und dann waren wir endlich in Persona auch zusammen. Und das war irgendwie schon toll zu sehen. Und das finde ich halt in dem Interdisziplinären so gut, mhm. dass wir verschiedene Fachgebiete zusammenbringen. Mhm. Also du hast die Expertise in der Zahnmedizin und siehst, Ernährung funktioniert da irgendwie auch. Und mhm. ich weiß was über Ernährung und Essen und weiß, dass es in verschiedene therapeutische Programme sehr gut mit reinpasst, mhm. weil Ernährung so häufig, wir nennen das ja immer die Supportivtherapie ist. Mhm. Also ihr wetzt die Messer, sage ich jetzt mal so. Also die Chirurgen, die schneiden und die Diabetologen, die suchen die richtigen Medikamente und die Ernährung kann halt immer so gut unterstützen.
Mhm.
Und in der Zahnmedizin ja eben auch.
Mhm.
Eigentlich liegt das ja sogar nah, weil das ganze Essen geht durch den Mund. Ne?
Mhm. Also ganz genau.
Und wirkt ja dann auch noch im System. Also wir gucken uns das gleich an. Und man muss an dieser Stelle einmal sagen, die Praxis, die das damals auch in Hamburg sehr gepusht hat, war ja die von Sonja Selzer und Wiebke Huken, die mhm. auch in der Parodontologie sehr, sehr versiert sind
mhm.
und die damals gesagt haben, ja, da gibt es wirklich einen Markt, weil das deren Erfahrung war auch, dass die Zahnärztinnen bzw. die zahnmedizinischen Praxen gesagt haben, ja, wir wollen da mehr Wissen haben.
Mhm.
Und das lief, dann lief das alles Hand in Hand eigentlich, ja.
Genau.
Das war wahnsinnig gut. Damals, und mit Sonja und der Wiebke habe ich ja auch schon mal einen Podcast aufgenommen, ging es viel um den Biofilm.
Mhm.
Und der Biofilm, das ist schon so ein interessantes Ding, oder? Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, was ist der Biofilm? Und das hat ja nichts mit Öko und Kino zu tun, sondern der Biofilm im Mundraum. Was ist denn das?
Also Biofilm, in dem Fall Bio, weil es lebt.
Mhm.
Und jeder kennt den Biofilm, wenn er mal ein paar Tage Blumen in der Vase hatte und sich so ein bisschen das grüne, ich sag mal, Glibber bildet. Das ist ein Biofilm. Das heißt, das sind Bakterien, die sind sehr aufwendig auch geschichtet in vielen verschiedenen Arten
mhm.
und eingebettet in eine, ich würde mal sagen, in eine Art Schleim, auf mhm. gut Deutsch, was nichts anderes ist wie, da ist fette Eiweißzucker drinnen und in dieser Masse sind die eingebettet, damit sie auch schon
grade,
sicher sind.
Ja, du siehst jetzt gerade schon, dass mein Gesicht sich so ein bisschen verzieht, weil ich immer so denke, ja, das in der Vase, das kenne ich.
Mhm.
Und ist das für euch so sichtbar bei Patienten im Raum?
Nein, eben gar nicht.
Ach so, okay.
Das ist im Fall nicht grün, weil die Bakterien, ich sage meinen Patienten immer, die sind ja schlau, die wollen da ja bleiben. Das ist mhm. ihr Lieblingsort zu sein.
Ja.
Das heißt, die sind im Prinzip an den Zähnen Zahnfarben. Und was wir tun, ist in der Mundhygiene, in den Mundhygienesitzungen, wir färben es immer an. Egal ob alt oder jung oder groß oder schon erfahren, jedes Mal wird angefärbt mit einer pink-blauen Färbelösung. Ja. Und wenn der Patient dann ausgespuckt hat, dann sind die angefärbt. Das heißt, man sieht diesen Biofilm, der sich einfach über alle Flächen, auch über die Zunge zieht, sieht man dann schön abgebildet.
Du hast gerade gesagt blau-pink.
Genau.
Das ist ja wie das aktuelle Trikot der...
Genauso.
Und das ist ja ganz hübsch. Also das heißt nicht grün gefärbt, sondern tatsächlich pink-blau. Genau. Und das ist dann das, was so der Übel allen, also der Wurzel allen Übels, die Wurzel allen Übels ist?
Also eigentlich ja nicht unbedingt. Der Biofilm, also wir haben was weiß ich, 800 verschiedene Arten von Bakterien im Mund und die sind gut, wir brauchen die. Oh, okay. Also grundsätzlich ist Biofilm nicht schlecht.
Ah.
Es ist nur dann schlecht, wenn es eine wenn die Balance
nicht passt.
Nicht mehr passt, mhm. Wenn es eine Disbalance gibt.
Mhm.
Dann wird der Biofilm ein Problem.
Okay. Und das heißt, ihr könnt auch erkennen, sind jetzt mehr von den üblen Bakterien da oder mehr von den guten? Ist das auch sichtbar?
In dem Sinn eigentlich nicht. Man sieht den Biofilm einfach nur, dass er da ist, mit diesen beiden Farben. Pink heißt immer frische Belege, blau heißt, die sind schon älter.
Mhm.
So werden wir die Patienten auch immer hinweisen und ihnen erklären, wieso und warum. Daraus kann ich noch nicht wirklich ablesen. Das sind die Belege, die einfach, wenn sie länger liegen, ein Problem sind in Richtung Karies erstmal.
Ah ja, okay. Diese Sache mit den Bakterien kenne ich aus meinem Bereich natürlich auch, weil alles das, was wir essen, geht ja durch den Magen, in den Darm und da haben wir auch Bakterien, die nur beeinflusst werden oder hauptsächlich beeinflusst werden von dem, was die zu futtern bekommen, sprich, was wir essen.
Genau.
Ist das denn im Mundraum auch so? Ist das einer der Schlüssel, warum die beiden Bereiche so gut zusammenhängen?
Ja. Absolut. Weil es einen großen Unterschied macht, was diese Bakterien, die wir nun mal alle im Mund tragen, und wir kriegen die nie ganz raus, was die zu essen bekommen.
Ja.
Und daraus machen die sich sozusagen ihr Milieu, ihren pH-Wert, der ändert sich je nach Essen. Und daraus können die eben besser oder schlechter Säuren herstellen, die dann den Zahn angreifen.
Aha, okay. Also das... Dann sind wir da so, wo Karies ist, ne? Also
richtig.
Genau. Wir haben sozusagen heute ja eigentlich drei große Themen. Wir haben schon gehört, die Parodontologie ist dein Thema und da spielt das Essen mit rein und die Ernährung. Karies ist ein Thema. Und ich finde, so ein kleines Tabuthema ist ja Mundgeruch auch, ob das was mit Essen zu tun hat, weil wir kennen alle so das Thema, ich habe zu viel Knoblauch gegessen und man transpiriert das aus allen Poren, aber eben auch aus dem Mund heraus. Da würde ich auch gerne dich nachher noch mal was zu fragen, weil das ist so etwas, wo man nicht so gerne drüber spricht und auch andere Menschen natürlich nicht so gerne anspricht, wenn einem das auffällt. Wir in der Ernährungsberatung das aber natürlich auch merken und auch manchmal zum Thema wird in so ja, sehr persönlichen Gespräch dann, weil das auch jemand nicht gleich raushaut. Und am liebsten das ja auch immer mit Kaugummis oder so. Aber wir werden da also uns vorarbeiten. Ich möchte bei der Begriffsfindung, also Parodontologie, habe ich ja jetzt eben so ein paar Mal gesagt. Und wer den alten Podcast hört, weiß, da ging es mir noch nicht so leicht über die Parodontologie. In der Umgangssprache wird das ja auch Parodontitis genannt oder Parodontose.
Mhm.
Was ist denn das eigentlich? Also was ist das?
Also Parodontitis ist der richtige Ausdruck. Man kennt das ja, das Itis am Schluss steht immer für Entzündung.
Aha.
So, das heißt, Parodontitis ist die Entzündung des Zahnhalteapparates. Da gehört rein das Zahnfleisch, der Knochen und das Bindegewebe, das zwischen Zahnfleisch und dann auch weiter unten zwischen dem Knochen und dem Zahn liegt.
Das muss klein sein.
Das ist sehr fein. Der Zahn ist nämlich nicht verwachsen mit dem Knochen, sondern er ist aufgehängt an vielen, 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 vielen kleinen Fasern. Deswegen ist er ja auch ein bisschen beweglich. Und wenn das alles sich entzündet, dann haben wir die Parodontitis. Die Parodontose, den Begriff gibt es gar nicht mehr.
So.
Den haben die rausgestrichen. Das war früher der Begriff für einen nicht entzündlichen Rückgang des Zahnhalteapparates.
Okay.
Kennt man vielleicht bei alten Leuten, wenn man dann so sieht, dass so die Zähne immer länger werden und das Zahnfleisch immer weniger und man so kleine Löchlein zwischen den Zähnen sieht. Das war so Parodontose, aber der Begriff ist eigentlich dieser, wie du gesagt hast, dieser im Volksmund.
Ja, sagt man das noch so, aber also
meinte eigentlich immer diese Entzündungsthematik.
Okay, okay. Und das heißt, da ist eine Entzündung im Zahnhalteapparat.
Mhm.
Und das ist eigentlich sozusagen das, worum ihr euch kümmert denn bei der, bei den Behandlungen, wenn Menschen eine Parodontitis haben.
Ganz genau.
Ja. Und was macht ihr da?
Also es ist, man muss unterscheiden, wenn die Zahnfleischentzündung nur oben am Zahnfleisch ist, also im rosaroten Zahnfleisch, das dann eher rot und dick und geschwollen ist, ist es etwas, was man relativ leicht durch Mundhygienemaßnahmen, aber eben immer auch durch eine Ernährungsumstellung in Richtung antientzündliche Ernährung super in den Griff kriegt. Wenn man aber das nicht in den Griff kriegt oder wenn man das einfach belässt oder die Patienten sagen, naja, Zahnfleisch blutet halt mal, was eben nicht gut ist, weil Zahnfleisch, wenn es gesund ist, das blutet eben überhaupt nicht. Aber wenn es das tut und man lässt es, dann beginnen die Bakterien in diesem etwas, ich sag mal, nicht mehr straffen Anlagerung, beginnen die langsam sozusagen unter das Zahnfleisch zu krabbeln. Und der Prozess beschleunigt sich immer mehr, die fühlen sich immer wohler. Da unten fangen dann auch an die etwas, in dem Fall jetzt schlechteren Keime, die den Sauerstoff nicht so brauchen, da unten ihr Übel zu treiben, sich zu vermehren. Und dann geht die Entzündung immer weiter, immer weiter. Körper versucht dagegen zu arbeiten, dabei fängt der Knochen an, sich langsam auch ein bisschen aufzulösen. Und dann haben wir eben diese sogenannten Zahnfleischtaschen. Und da ist das Geschehen dann schon relativ tief nach unten abgerutscht. Und was wir versuchen, ist eben diese Disbalance in der Tiefe der Tasche wieder zu bereinigen. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir reinigen die Taschen, holen diese Beläge raus, spülen das. Und meine zusätzliche Aufgabe ist eben jetzt, den Patienten zu sagen, da ist momentan in ihrem Körper, auch in ihrer Immunantwort, was nicht mehr im Balance. Deswegen haben sie das auch so stark entwickelt, was bei den meisten Fällen so ist. Es gibt ein paar wenige, da ist genetisch noch was richtig im Üblen. Das sind wenige Fälle, aber die meisten profitieren dann davon, auch ihre Ernährung
umzustellen.
Ja. Und damit wirklich den Körper zu befähigen, da alleine besser klarzukommen.
Du hast das ja eben schon gesagt, Entzündung ist ja immer so ein Gleichgewicht. Also haben wir genügend Abwehrstoffe, dass eine Entzündung zwar versucht, sich zu entwickeln, aber entwickelt sich einfach nicht, weil der Körper immer wieder gegen anarbeiten kann. Das haben wir auch bei anderen Entzündungen im Körper, sei es Arthritis, Itis in den Arthro, in den Gelenken, oder die Entzündung auf der Haut oder die Entzündung im Darm oder irgendwo.
Oder das Fettgewebe.
Oder das Fettgewebe.
Da sind wir auch in dem viszeralen Fettgewebe, was ja mir mittlerweile auch im Auge ist und was ich bei dir gelernt habe, eben dieses Thema der Körperzusammensetzung.
Ja.
Warum die Messung dessen auch so wichtig mit reinspielt in dieses gesamtentzündliche Thema des Körpers.
Genau, deswegen haben wir auf einmal eine Biermessung beispielsweise in der Praxis, also in unserer Praxis ist sie ja sowieso sehr gängig, dass wir immer auf die Körperzusammensetzung achten, weil wir einfach merken, 2 Kilo mehr oder weniger sind ganz entscheidend. Welche 2 Kilo mehr oder weniger sind denn das? Und wenn wir jetzt bei Patientinnen oder Patienten sehen, da ist viel viszerales Fett, also das in der Bauchhöhle, das doofe, gemeine, gesundheitsschädliche, risikoreiche, dann haben wir auf einmal auch die Gefahr, durch dieses viszerale Fett, dass Entzündungen entstehen. Und die können irgendwo entstehen, in deinem Fall dann eben im Zahnhalteapparat.
Genau.
Jetzt habe ich mich da eben, als du das ausgeführt hast, so da reingedacht. Jetzt ist dieses Netz entzündet. Ihr reinigt das. Und das Ziel ist ja, dass es nicht kaputt geht, dieses Netz, oder? Also das ist die große Kunst. Wahrscheinlich seid ihr da sehr feinhandwerklich unterwegs.
Wobei man sagen muss, wenn eine Parodontitis schon passiert ist, das heißt, ich messe, wenn ich diese Taschentiefen messe mit meiner speziellen stumpfen Sonde, wenn ich da, ich sag mal, jenseits der 4 mm, also 5, 6, 7 mm sondiere, dann ist schon was passiert.
Okay.
Dann ist schon, ich sag mal, Knochenmaterial kaputt gegangen. Das hat sich schon aufgelöst im Sinne dieser Entzündung. Und dann kann ich eigentlich immer nur, und das ist das, was schade ist an der Parodontitis, ich mache eigentlich immer nur eine Bestandsaufnahme.
Ja.
Deswegen versuche ich ja einen Schritt vorzugehen, zu sagen, wenn ein ganz leicht nur der Ansatz von einem Zahnfleischbluten oder leichte Ansätze von Taschen da ist, sofort einzuhaken und den Patienten ganz weit aufzuklären und zu sagen, was passieren kann, wenn auch viele andere systemische Faktoren nicht beachtet werden, wie das weitergeht. Weil wenn ich eine Parodontitis-Behandlung mache, schaue ich nur das zu retten, was noch zu retten ist.
Genau. Ich habe mal gelesen, dass es ja dann auch chronisch ist, so eine Entzündung, die Parodontitis. Das heißt, der Early Indicator, also das Frühwarnzeichen, ist eigentlich ich putze meine Zähne oder ich nutze die Interdentalbürstchen und das blutet und oh, jetzt muss eigentlich was gemacht werden. Mhm. Ist das richtig?
Genau so.
Ja. Und dann ist ja die Frage, die sich vielleicht der eine oder der andere jetzt beim Zuhören auch fragt, tut das weh? Also tut die Entzündung schon weh? Mhm.
Das ist eben, ich sage fast leider, ist es nicht so.
Ja.
Es gibt Leute, die kommen erst dann mit einer Meldung, da stimmt was nicht, wenn der Zahn wirklich locker ist.
Ja.
Und dann ist schon viel passiert. Es tut nicht weh. Also das Einzige, was man eben merkt, ist dieses leichte Bluten mal, beim vielleicht den klassische Biss in den Apfel, wie man es früher aus der Werbung kannte, oder beim Zähneputzen.
Ja.
Manchmal sieht man, dass das Zahnfleisch ein bisschen geschwollen ist. Da werden die Leute schon auch aufmerksam. Aber es tut eben sehr selten und wenn dann auch erst sehr spät weh.
Mhm. Deine Praxisstudie, die du gemacht hast, die hat ja genau da angesetzt. Also du siehst es früh und hast gesagt, jetzt, liebe Patientinnen, liebe Patienten, so stelle ich mir das jetzt vor, man kann da doch mehr als das, was ich als Zahnärztin mache, nämlich Ernährungsberatung machen. Ist das so ungefähr gewesen?
Genau,
ja.
Genau.
Und so was hast du dann gemacht mit diesen Patientinnen, die du da rausgefischt hast und erkannt hast, da ließe sich mehr machen?
Ich hatte ja diesen Professor Wölber, der die Ernährungszahnmedizin geprägt hat, vor jetzt auch erst 2 Jahren. Den habe ich sozusagen quasi versucht, in den Alltag der Praxis oder runterzubrechen.
Mhm.
Also er hatte diese Studien an der Uni gemacht mit Patienten, die Parodontitis haben, und hat denen eine bestimmte Ernährung angedeihen lassen.
Mhm.
Und die Ergebnisse waren ja sensationell. Und dann dachte ich mir, gut, nachdem ich das jetzt eben auch spüre, dass das wichtig ist, habe ich das in die Praxis integriert, habe mir 7 Patienten rausgefischt mit Hilfe meiner Damen, meiner Dentalhygienikerinnen, habe gesagt, ich brauche Leute, die haben Parodontitis. Entweder, das war mir dann auch tatsächlich ein bisschen egal, auch relativ frisch, oder Leute, die schon länger im Recall sind, aber die immer wieder dieses Problem haben.
Fachwort Recall.
Oh, ja.
Stopp, was Stopp. Ist ein Recall?
Der Recall ist im Prinzip ein System, bei dem die Leute aufgenommen werden und gefragt werden, wollen sie angeschrieben werden per Mail oder wollen sie angerufen werden in einem gewissen Abstand, den die Patienten mit ihren Dentalhygienikern ausmachen. Und dann werden sie eben alle halbe Jahre wieder angefunkt und sagen, es ist wieder soweit, wir müssen bitte jetzt wieder den Termin für die Zahnreinigung machen.
Ah ja, okay.
Und die Parodontitis-Patienten sind die, die man auch ein bisschen häufiger sieht, vielleicht alle 3 oder 4 Monate, je nach Schweregrad. Und die haben mir eben geholfen und haben gesagt, okay, da haben wir den Herrn Meier-Müller, der macht schon seit 10 Jahren rum, wir kriegen den okay hin, aber nie so richtig gut.
Ja.
Dann haben wir die Frau Schmidt, die hat jetzt relativ akut was entwickelt. So, und dann haben wir eben so 7 Leute zusammengetragen und ich habe mit denen gesprochen, habe gesagt, wie ist es, wir haben das und das vor, wollen Sie mitmachen? Die fanden es alle riesig.
Mhm.
Ich hatte, glaube ich, nur 2 Absagen, aber sonst haben wir alle mitgemacht. Ja, und dann haben wir sie 3 Monate durch eine antientzündliche Ernährungsberatung gelenkt, quasi, mit 3 Terminen und den Eingangsuntersuchungsbefund natürlich gemacht.
Mhm.
Wie schaut's aus? Nach 6 Wochen und nach nochmal weiteren 6 Wochen.
Mhm.
Und sie haben 2x, 3 Tage, 4 Tage ein Ernährungsprotokoll gemacht. Sie haben von mir die Omega-3-Fettsäuren bekommen.
Mhm.
Sie haben Blutcheck Anfang und Ende bekommen für den Omega-3-Index.
Mhm.
Ja, und dann haben wir am Schluss uns die Ergebnisse angeschaut und haben ziemlich gejubelt eigentlich, weil es war Wahnsinn. Also nicht nur die zahnmedizinischen Ergebnisse waren wirklich toll, weil die ganzen Parameter sich so verbessert haben.
Also sowas wie die Taschentiefe.
Richtig, die Taschentiefe hatte sich deutlich reduziert, also im Durchschnitt 11%, das klingt jetzt nicht viel, aber das war ein richtiger großer Schritt, diese kritischen Stellen, also tiefer wie 4 mm, die hatten sich um 67% reduziert.
Wow.
Und das Zahnfleischbluten war um 50% reduziert.
Mhm.
Also das sind so Werte in der Medizin, wo man erstmal echt fragt, echt 50%, echt? Das ist richtig viel.
Mhm.
Und
ich wollte, also wenn du den Zahn dir jetzt anschaust und da ist eine Entzündung dran, dann darf man sich ja auch einmal vorstellen, dass du ja damit noch ganz andere Bahnen gebrochen hast, nämlich das Fortschreiten von der Entzündung im Mundraum hin zum ganzen System. Also Herzinfarkte, Diabetes, all sowas hängt ja mit am Zahn dran. Das will man ja gar nicht erstmal glauben, dass die Zähne so eng und das so eng mit dem ganzen Körper verbunden sind, weil man nutzt sie immer nur als Beißerchen. Ja? Und vielleicht auch natürlich für die Optik, weil die Zähne machen ja schon was her. Mhm. Und die Sache ist dann, wenn man Zähne verliert, wie bei der Parodontitis, das ist ja ein ästhetisches Problem vor allen Dingen. Irgendwann auch fürs Kauen, wenn zu viele Zähne nicht mehr da sind. Aber es hat ja auch etwas damit zu tun, wie der ganze Körper beeinflusst wird von diesen Entzündungen im Mund, die sich dann ausbreiten können. Also von daher ist es total spannend, was du gemacht hast, auch aus der Ernährungssicht, weil wir sind ja immer diejenigen, die sagen, das kann zum Herzinfarkt führen, das kann zum Diabetes führen, das kann zu irgendwelchen Entzündungen irgendwo im Körper führen und alles das haben wir ja dann also an der Stelle auch, wenn man die Geschichte von deiner Studie weiterdenkt, mit im Blick.
Ja, und das war eigentlich das Spannende hinterher. Ich hatte dann die Leute einfach natürlich gefragt, am Schluss war eine meiner Fragen, wie geht's Ihnen denn jetzt? Und was ich da gehört habe, das hat mir echt, also hat es mich aus den Schuhen gehauen, weil das hatte ich ja gar nicht im Visier. Die eine Dame sagte mir, ich hatte jetzt 20 Jahre Sodbrennen, die sind weg. Also die hat natürlich total durchgezogen. Wow, also da war ich wirklich überrascht. Die hat richtig Gas gegeben. Ja. Die eine selbstständige Grafikdesignerin im Homeoffice hatte 8 Kilo abgenommen.
Wow.
So, dann die Schlafqualität war verbessert. Was viele auch gesagt haben, war dieses Energieniveau. Dieses schwankende Energieniveau, das man manchmal so hat, weil eben viele Zuckersachen drin waren und was wir halt alles so adressiert haben, das war natürlich besser. Und das fanden viele ganz, ganz toll.
Also man kann es zusammenfassen mit Lebensqualität. Ne? Ja. Besser schlafen, besser sich durch den Tag bewegen, Sodbrennen nicht mehr haben. Das ist ja am Anfang nur lästig und irgendwann gefährlich, so ein Sodbrennen. Aber das nicht mehr zu haben, ist schon auch ein tolles Gefühl.
Das war toll. Die haben alle echt gegrinst. Also ein großes Grinsen im Gesicht gehabt. Ja. Und was sehr nett war, sie haben auch wirklich subjektiv gesehen, dass das Zahnfleisch besser war.
Ja.
Das war dann nicht nur etwas, was ich dann in meinem kleinen Kämmerchen da so gemessen habe, sondern die haben wirklich gesehen, es sieht besser aus. Also sprich, diese Entzündung war nicht mehr so, dieses hellrosane kam wieder. Und es war straffer, also das haben die subjektiv gespürt. Das hat mich auch gefreut, weil auch dieses Bewusstwerden der Mundhöhle finde ich ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang.
Total, weil das sind ja, also die Zunge spürt ja auch so viel, ne? Das ist ja so ein Detektor von ganz, ganz vielen Dingen. Ja, das weiß man ja immer, wenn irgendwie ein Stück Zahn abgebrochen ist, weil man auf das Falsche gebissen hat und dann ist man immer mit der Zunge an dieser Stelle.
Von Polizei.
Und man hat das Gefühl, das muss mega groß sein, dieses kleine Ding, was da abgebrochen ist. Aber in Wahrheit ist es ja dann, wenn man den Spiegel ranhält, immer so ganz, ganz klein. Das heißt, diese Wahrnehmung auch dessen, was man so im Alltag, was so ganz nebenbei, unterschwellig uns immer mit begleitet, wird besser oder kann besser werden. Und das ist natürlich auch das, warum die Menschen dann so motiviert bleiben, dran zu bleiben. Ne? Weil sie merken, hey, das Gewichtsabnahme ist ja immer so das Megathema, über dem alles aufgehängt wird und alles, was nicht zum Gewichtsverlust führt, ist schon nicht mehr toll aus Sicht mancher. Aber wenn man mal genau schaut, dann ist es ja, sind es ja also auch sowas wie, ich schlafe auf einmal besser, was dann auch dazu führt, dass ich einfach mich wohler fühle und möglicherweise auch die Sache mit dem Abnehmen, wenn das der Wunsch ist, fördert. Ne? Das heißt, diese Studie lief hier dann, du hast tolle Ergebnisse. Wirst du das nochmal machen oder ist, ich frage dich das später nochmal. Weil das mit der Ernährungsberatung bei dir in der Praxis ist natürlich mega toll, ja. Ein anderes Thema, was mich auch so fasziniert, ist, wenn man in den Drogeriemarkt geht und shoppt. Also natürlich nicht Lebensmittel oder sowas oder Kosmetik, sondern tatsächlich mal sich durch die ganzen Zahnpasten durcharbeiten möchte, dann ist das ja ähnlich so wie vorm Kühlregal stehen mit den ganzen Milchsorten, ja, wo man irgendwie einen Fachmann braucht, welche Milchsorte ist denn jetzt eigentlich die richtige? Und bei den Zahnpasten sehe ich manchmal, ist wirksam gegen Zahnfleischbluten. Hängt das dann immer mit dieser anti-entzündlichen Sache zusammen, also dass ich das auch unterstützend nehmen kann. Würdest du es auch empfehlen?
Also da bin ich relativ schmerzfrei, muss ich sagen, weil ich würde keine einzelne, es gibt ein paar Zahnpasten, die haben so ein paar, ich würde mal sagen, hilfreiche Stoffe drin, aber letztendlich geht es eigentlich um das Entfernen mechanisch, Bürste mit einer Zahnpasta, die kann man nicht verzichten. Mhm. Da sind Schmirgelkörper drin, die den Belag wegkriegen. Das Fluorid ist drinnen, das ist sehr, sehr wirksam, im Sinne aber jetzt von Karies. Mhm. Und es gibt mittlerweile probiotische und postbiotische Zahnpasten. Da denke ich vor allem die Mundspülung aus diesem System, die finde ich ganz sinnvoll, wie die zusammengesetzt ist. Entschuldigung. Aber ich sage mal, der Weisheit letzter Schluss ist die Zahnpasta jetzt nicht in dem ganzen Spiel.
Das heißt, man muss doch immer noch putzen und das ist das Wichtigere und wahrscheinlich auch zwischen die Zähne mal zu gehen. Das ist vielleicht wichtiger. Du hast eben die Karies schon erwähnt. Da denke ich mal als erstes an Karies und Baktus. Ich glaube, damit werden viele Schulkinder oder vielleicht auch schon Kindergartenkinder, ich weiß gar nicht, wann das bei mir war, dass ich Karies und Baktus kennengelernt habe, diese beiden kleinen Figuren. Ist das vor allen Dingen eine Kinderkrankheit, die Karies?
Nein. Es gibt auch Herr Karies und Frau Baktus.
Ach so. Tatsächlich. Ja. Also die können auch erwachsen werden.
Absolut. Eigentlich ist die Gleichung Zahn plus Biofilm plus Zucker ist Karies. Und wenn der Zahn, ob der jetzt in einem Kindermund steht oder ob der jetzt in einem Erwachsenen oder einem Seniorenmund steht, ist das völlig egal. Mhm. Wenn der Biofilm plus der Zucker dazukommen und das lang genug einwirken kann, haben wir die Karies.
Das ist ganz interessant, weil wir tatsächlich Karies als Erwachsene ja dann auch mit als übel sehen müssen, wenn wir dieses ganze Thema antientzündliche Ernährung und Zuckeressen haben. Mhm. Kinder essen gerne Gummibärchen, Erwachsene machen dann vielleicht auch die Gummibärchen auf, aber naschen ja auch manchmal gesund. Also sowas wie Trockenfrüchte. Mhm. Ja, denn die Frage ist dann immer, die Datteln, sind die denn besser, Frau Niemeyer? Oder die Pflaumen oder was auch immer getrocknet wird, Feigen natürlich, sind auch lecker. Aus zahnmedizinischer Sicht ist das ein besseres Naschen. Also die Feigen, Datteln, die ganzen Trockenfrüchte versus dann die Gummibärchen, was würdest du?
Nee. Eigentlich, man muss immer ein bisschen die Klebrigkeit. Also Zucker haben beide, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich anteilig auch ziemlich ähnlich. Aber klebriger, es sind eigentlich beide klebrig. Und damit steht und fällt eigentlich dieses Thema, ist es besser oder weniger gut. Die Dattel und die Feige, die klebt genauso in den Zahnzwischenräumen fest oder auf den Kauflächen fest. Und deswegen ist es nicht der bessere Snack, wenn man die Zähne betrachtet. Mal für den Körper, das kannst du wahrscheinlich noch besser beantworten. Ich meine, die Zuckerladung ist dieselbe.
Ja.
Die Dattel und die Feige hat vielleicht ein paar Ballaststoffe mehr und ein paar Mineralstoffe mehr, aber dann war es das.
Aber die Nachteile sind dann manchmal stärker. Und da muss man immer die Kirche im Dorf lassen. Eine Dattel als Süßungsmittel im Müsli ist kein Thema.
Genau.
Wenn man aber so eine Packung sich wegpfeift, dann ist es irgendwie keine gute Idee. Und so ein weiteres Thema sind ja immer die süßen Getränke. Also, Cola, Fanta, Sprite, also egal wer der Hersteller ist, es gibt ja auch ganz viele Alternativen zu den gängigen. Süße Getränke mit Sprudel, ohne Sprudel, Smoothies, was ist aus deiner Sicht Getränk Nummer eins?
Da gehe ich mit mir als Ernährungsberaterin komplett Hand in Hand. Es ist beides, man sollte beides verzichten.
Mhm.
Weil bei den Getränken kommt nicht nur der Zucker, weil in dem Fall würde man ja, ich sage jetzt mal bei einer normalen Cola, würde man das ja wirklich trinken und runterschlucken. Das heißt, die Verweildauer des Zuckers im Mund ist relativ gering.
Ja.
Da hätte ich einen kleinen Vorteil, aber der pH-Wert von diesen ganzen sprudeligen Getränken, der ist in so einem niedrigen Bereich. Ich glaube, von Cola ist er bei 2 oder so.
Mhm.
Das heißt, der macht unmittelbar an der Zahnoberfläche eine Entmineralisierung.
Die Säure entzieht sozusagen die Mineralstoffe, um sich auszubalancieren.
Genau.
Und das ist die Entmineralisierung.
Richtig. Und deswswegen gibt es Erosionen, nennt sich das. Das heißt wirklich Abtragungen. Und das sehe ich bei jungen Patienten. Ich habe da einige, spätes Teenager, ganz frühes Erwachsenenalter, die frage ich immer, was genau trinkst du so? Weil dann sieht man an den Oberflächen, die Zähne haben ja oftmals so natürlicherweise diese Wachstumsrillen, Entstehungsrillen, die sind komplett weggeätzt, schon mit 18, 19 Jahren. Und das weist darauf hin, dass die viel, viel Säure durch ihren Mund gelassen haben. Und ich meine, wenn die mit dem Alter schon so eine Erosion haben, dann sollte man das nicht weiterdenken, die nächsten 10, 20 Jahre. Was passiert, wenn die das weiter tun?
Ja. Heißt das mit anderen Worten, das Getränk Nummer 1 ist Wasser?
Ja.
Du willst, also, das, dein Kopf nickt gerade nicht. Aber ja, Nummer 1 ist Wasser. Ja. Wenn es ein bisschen mehr Spaß sein darf, für manche Patienten ist ja Wasser nicht so toll. Nee. Das ist so interessant. Einige haben überhaupt gar kein Problem damit, Wasser zu trinken. Für die anderen ist es gerade die Hölle. Mhm. Da also die Überlegung allein, nur jetzt darf ich nur Wasser trinken, das ist ja dann so.
Das machen wir eine Strafe.
Gell? Ja, genau. Und andere trinken es wahnsinnig gerne. Ja. Für die Patientinnen oder Patienten, die jetzt mit Wasser eher eine Schwierigkeit haben, Wasser trinken. Was ist aus deiner Sicht denn dann sinnvoll?
Also das Erste, was ich immer versuchen würde, wäre mal so ein bisschen so, wie heißt es, Infused Water.
Also aromatisiertes
Wasser. Das habe ich gesucht, genau. Ja, also im Prinzip jetzt im Sommer wunderbar, da ein paar Beeren reinschmeißen, ein bisschen andrücken, die Minze, die Limette.
Ja.
Also einfach um Geschmack reinzubringen, auch ins sprudelige Wasser. Dann hat man quasi ein bisschen den Sprudel, weil der pH-Wert da nicht ganz so schlimm ist, das Sprudelige mit Geschmack.
Mhm.
Ich finde, irgendwelche Tees, nicht gesüßte Tees, kalt werden zu lassen, Ingwer reinzuschneiden, da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Man kann natürlich auch eine Schorle machen, aber bei der Schorle würde ich dann schon auch bei 2/3 Wasser mindestens und 1/3 Saft bleiben wollen, dass man einfach diese Wirkung nicht so sehr hat. Und das, finde ich, geht ja auch.
Wir sind sogar aus Sättigungsgründen noch strenger, was die Schorlen angeht. Also nur 1:4, 1:5.
Noch besser.
Und am besten nur zu den Mahlzeiten. Mhm. Also, dass man einmal solche Last im Körper hat. Also wir gucken, haben wir bisher gar nicht so sehr immer auf den Mundraum nur geguckt. Das ist ja heute unser Thema. Und allein im Mundraum, also diese Sache mit dem Biofilm, das lässt mir immer wieder keine Ruhe. wer da alles so lebt und Partys feiert, obwohl man das gar nicht möchte. Und die Sache ist, das mit den Getränken, das kann man schon sagen, wir unterscheiden immer zwischen Alltagsgetränken und Partygetränken. Mhm. Also wenn jemand mal auf eine Party geht, da willst du natürlich nicht mit einem Glas Wasser stehen. Ja?
Genau.
Da würdest du auch loyal sein. Ja, ich weiß ja auch, wie du am Abend selber mal andere Getränke als Wasser trinkst.
Richtig.
Ja.
Nein, das ist völlig in Ordnung. Mhm. Wenn ich jetzt einfach mal zugrunde lege, dass die Leute einfach normalerweise jetzt nicht jeden Abend Party machen und das ist völlig überhaupt gar kein Ding. Es muss alles noch Spaß machen.
Ja.
Aber wie du sagst, das Alltagsgetränk, dass man also, wo man sozusagen seinen Hauptdurst löscht, da ist es wichtig, dass das einfach diese Kriterien eben erfüllen
hatte. Du hast ja eben gesagt, kohlensäurehaltiges Wasser ist auch in Ordnung. Kohlensäure, diese Säure ist aber dann nicht gefährlich.
Also die hat jetzt nicht diesen, soweit ich jetzt weiß, diesen pH-Wert. Mhm. Wir haben jetzt hier gerade ein leckeres Wasser am Tisch stehen und ich habe allen Ernstes pH-Streifen gekauft.
Ja, um mal zu testen.
Getestet. Und das hat natürlich viel Bicarbonat drin, das ist im Basischen.
Mhm.
Von daher hat die normalen Wässer, die sind okay.
Mhm,
also Sprudelwässer sind okay.
Man kann schon sagen, auch als Tipp, ne, bicarbonatreiches Wasser, das kann jeder, der in den Supermarkt geht, mal die Mineralwasserflasche umdrehen und dann gibt es so Wasser und Wasser unter den Mineralwassern und je höher der Gehalt an Bicarbonat ist, desto besser für die basische Wirkung, die der Säure entgegenwirkt.
Ganz
und dann verschwinden dann die Bakterien, der Biofilm?
Auch damit kriegen wir nicht weg. Aber er kriegt nicht so viel Futter.
Ja, das ist schon mal gut. Und Karies im Erwachsenenalter, also Kinder weiß man, das sind die schwarzen Färbungen, richtig? Das sind die Karies. Ist das im Erwachsenenalter genauso? Also färbt sich das auch schwarz? Ist es genauso doof auch, weil es weh tut irgendwann?
Genau. Wobei die Farbe schwarz ist meistens eher eine langsame Art von der Karies.
Ah.
Karies gibt es quasi von, ich würde mal sagen, hellgelblich.
Ah.
In allen Braunschattierungen bis dann letztlich zu schwarz. Also Karies hat nicht nur eine Farbe. Und ist bei Kindern und bei Erwachsenen eigentlich relativ ähnlich.
Ja.
Und das trifft den Erwachsenen genauso wie das Kind.
Okay. Und trifft auch den Nerv des Zahns.
Trifft auch den Nerv. Sobald die Karies quasi durch diesen äußeren sehr, sehr harten Schmelzmantel durchgekommen ist, da bohrt sie sich meistens nur eine kleine Zugangsschleuse rein, weil das ein sehr hartes Material ist. Das heißt, die Bakterien mit ihren Säuren, die sie ja produzieren aus dem Zucker, diese Säuren lösen die Kristalle raus. Und dann entsteht eben langsam aber sicher, zuerst sieht es erstmal aus wie ein Schweizer Käse, die Oberfläche, und in diesen kleinen Poren, Bakterien wieder rein, wieder Säure nach Zucker, und so öffnet sich das immer mehr. Und dann haben die so einen kleinen Durchtritt und dann sind sie im Dentin, das ist das Zahnbein, das ist die innere Schicht, die den Nerv umschließt, und das ist wesentlich weicher.
Okay, da haben die kleinen Bakterien genau. Ein leichtes Spiel.
Leichtes Spiel, und das ist durchzogen von kleinen, feinen Kanälchen. Und die Bakterien setzen sich auch in diese kleinen Kanälchen rein.
Ja, und diese Empfindlichkeit, die manche Menschen haben, heiß, kalt, Wechsel, ist das so ein Hinweis darauf, dass da Löcher im Zahn sind?
Ja? Das kann das sein, das kann aber auch der freiliegende Zahnhals sein.
Also diese Temperaturempfindlichkeit ist sowohl bei der Parodontitis ja. als auch bei der Karies zu finden.
Ganz genau.
Aha, okay, das ist ja auch, also da, wenn man so empfindlich ist, ist also auch der Gang zum Zahnarzt ganz gut.
Würde ich immer mal checken lassen, definitiv, wo es herkommt. Ja,
ja, absolut. Wer zur PZR, also zur professionellen Zahnreinigung geht, ist ja eh jedes halbe Jahr, würde ich mal sagen. Denn da, wenn man das ernst nimmt mit der PZR, ist das auch so, selbst wenn man keine PZR, also professionelle Zahnreinigung macht, ist das auch so der Rhythmus, wo du sagst, Patienten sollten kommen einmal jedes halbe Jahr oder einmal im Jahr? Oder wie macht man das eigentlich?
Also eigentlich ist ideal alle halbe Jahre, weil ich da, wenn sich irgendwo was täte, sozusagen in einer kleinen Schlupfwinkelstelle, und ich das sehe, dann kann ich natürlich mit sehr einfachen Mitteln es sehr schnell in Ordnung bringen. Bei einem Jahr, wenn, sagen wir mal, eine kleine Stelle anfängt, dann hat es über die doppelte Zeit natürlich doppelt viel Möglichkeit, groß zu werden. Und je größer es wird, desto schwieriger, umfangreicher wird das Thema. Deswegen ist das halbe Jahr eigentlich gut gewählter.
Und dann ist das ja, also aus meiner Erfahrung, dann der Zahnarzt, wo ich bin, der guckt dann einmal durch, tak, danke, tschüss, Ronny, mal bis nächstes Mal.
So, ideal.
Ja, das ist aber auch, also ich habe ja auch irgendwann umgestellt auf Low Carb, weniger Kohlenhydrate. Mein ganzer Mundraum ist ja ganz anders geworden. Also ich habe ja früher gesagt, ich muss mir den Zahnarzt zum besten Freund machen, weil den werde ich häufig sehen in meinem Leben. Das habe ich als Jugendliche so gesagt, weil wir keine gute Zahnhygiene in der Familie hatten. Mhm. Und durch die Ernährungsumstellung, die ich dann damals mit Anfang 20 gemacht habe, war das mit dem Zahnarzt eigentlich durch, den ich mir zum Freund machen musste. Aha. Weil ich musste gar nicht mehr so häufig hin, denn die haben immer gesagt, ja danke, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und da, also deswegen fand ich das Thema auch so spannend. Beruflich gesehen habe ich das erst viel später halt erkannt, dass ja unsere beiden Professionen zusammenarbeiten können, so wunderbar. Da, wo ich dich aber fachlich jetzt auch fragen möchte, ist die Personen, die mit Mundgeruch halt das persönliche Gespräch suchen. Frau Niemeyer, kann ich da nicht auch was machen? Und ehrlich gesagt, ich muss ein bisschen blank ziehen, weil ich weiß natürlich, dass Knoblauch oder Zwiebeln oder so, wenn man davon zu viel gegessen hat, dass das also dass es ein Geruch hinterlassen kann, natürlich. Aber für dich als Zahnmedizinerin ist das wahrscheinlich eher noch ein Thema, weil du Menschen dann natürlich viel näher bist. Sagen die dir das auch, dass das ein Thema ist? Also ist das auch so ein, ich sag jetzt mal so ein Verschwiegenheitsthema, Frau Dr. von den Stämmen, ich habe da mal eine Frage und so.
Also zum einen so, also wirklich sehr tabu und schambehaftet auch, dass sie das auch gar nicht den Ehepartner oder den Lebenspartner fragen möchten, weil ihnen das unangenehm ist. Machen wir auch so, dass ich die Leute darauf anspreche, tatsächlich, weil sie es scheinbar selbst nicht, entweder nicht wollen oder auch nicht wissen. Und das ist tatsächlich so. Und dann muss man einfach langsam aber sicher eben mal erklären, was Sache ist. Und es ist häufig tatsächlich eine Disbalance der Bakterien im Mund und vor allem auf der Zunge. Das ist ein großes Thema der Zunge, weil die Zunge hat, wenn man die unterm, ich sage mal, Mikroskop anschaut, hat die eine irre große Oberfläche. Die hat ganz tiefe Krypten, nennt sich das, so richtige Höhlen, wo die Knospen nach oben gucken und wo es zwischendrin relativ tief runtergeht. Und da sitzen die Bakterien alle drinnen. Und wenn sich jetzt die Bakterien, die gerne Eiweiß verstoffwechseln, sich sehr vermehren, dann können die auch ganz viel Eiweiß eben zersetzen und da kommen so Schwefelverbindungen raus. Und das ist das, was dann manchmal eben so ein bisschen faulig, müffelig riecht. Das ist schon wirklich ein anderer Mundgeruch, wie wenn man genau weiß, das war jetzt Knoblauch. Und da gibt es eben auf der einen Seite ganz stark diese PZR, das heißt diese Zahnreinigung, um den Leuten zu sagen, die Zunge muss in dem speziellen Fall mal wirklich ganz ordentlich sauber gemacht werden. Und dann muss man aber gucken, was ist möglicherweise ein zugrunde liegendes Problem, zum Beispiel die Mundtrockenheit. Mhm. Es gibt Medikamente, wenn Leute systemisch krank sind, Medikamente nehmen müssen, die machen Mundtrockenheit. Die Spülwirkung des Speichels ist nicht mehr gegeben. Das heißt, die Zunge wird nicht mehr so ausgespült quasi. Ja, und dann entstehen eben diese Phänomene.
Ja, das heißt also, wenn das Eiweiß ist, dann hört vielleicht der eine oder andere jetzt erstmal, oh, dann esse ich kein Eiweiß mehr, dann habe ich auch diesen Mundgeruch nicht. Ist das die Lösung?
Nein, ganz und gar nicht. Wir wissen ja, dass das Eiweiß ja so wichtig ist, von der Sättigung angefangen bis über dann natürlich Bausubstanz.
Ja.
Das ist natürlich nicht die Lösung. Diese Dysbalance muss wiederhergestellt werden und das geht eben durch die Reinigung, vielleicht auch unterstützend Mundspüllösungen, die jetzt eben auch schon diese pro- und präbiotischen Bestandteile haben und dann eben die Ernährung auch anzugucken und das Grundproblem. Welche Medikamente werden genommen? Ist der vielleicht Mundatmer in der Nacht? Trocknet die Mundhöhle aus?
Ah ja, okay. Dann gibt es ja, das habe ich auch, aber ich nutze es so ungern, ehrlich gesagt, weil mir immer übel, also so zum, also ein Würgereiz kommt, so sagt man es. diesen Zungenschaber.
Genau.
Ich glaube, das kommt aus der TZM oder ayurvedischen Medizin oder so. Also
ayurvedisch.
Ja, also das hat man mir mal gesagt. Und aus der Zeit habe ich das auch noch, wo ich mich damit mehr beschäftigt habe. Diesen Zungenschaber kann man ja über die Zunge richtig führen und man soll auch weit hinten anfangen. Das ist das, was den Würgereiz hier so ausübt. Warum ich das gar nicht gerne mache. Immer mal wieder mache ich das aus Pflichtgefühl, aber jetzt nicht regelmäßig. Würde man das regelmäßig, also den Menschen, die einen Mundgeruch haben, auch tatsächlich als eine Möglichkeit sagen, nutzt diesen Zungenschaber?
Ja, das wäre tatsächlich, das würde ich empfehlen. Muss ja nicht dauerhaft sein. Wenn jemand Probleme hat, so wie du das sagst, ist die Idee, in der Früh es nicht zu machen, weil in der Früh ist der Würgereiz tatsächlich, da gibt es auch so ein bisschen so einen tageszeitlichen Verschiebung quasi, in der Früh am stärksten. Mittags weniger stark, abends muss man es einfach probieren. Aber das kann man durchaus oder sollte man in der ersten Zeit machen, wenn man, sagen wir mal, ich sag mal, die Diagnose bekommen hat, dass es dieser Mundgeruch ist, Zunge verstärkt schaben und Spüllösung verwenden, komplett gucken, ob alle Kariesstellen weg sind, die Zahnreinigung zu machen und das unterstützend eine Weile anwenden. Und wenn man dann das Gefühl hat, man ist da raus, man hat es wieder in Ordnung gebracht, dann muss das nicht mehr täglich sein.
Ah ja,
okay. Ich weiß, es gibt Kollegen, die beharren da drauf, das muss zu guten Mundhygiene sein. Ich weiß, das kommt aus dem Ayurvedischen, ich weiß aus der TCM, die mögen das gar nicht.
Ah, ja.
Das finde ich spannend, da muss ich mich noch mal ein bisschen mehr informieren. Ich weiß es nicht, warum nicht. Aber die sehen die Zunge als, da gibt es auch diese Zungendiagnostik und so weiter. Das heißt, die lesen ja sehr viel aus der Zunge. Und wenn man sozusagen da mechanisch eingreift, vermute ich, verfälscht man was,
Ah ja, das ist interessant. Und du als Schulmedizinerin würdest sagen, okay, auf jeden Fall auch mit benutzen.
Ja.
Und wenn man, ähnlich wie ich, morgens eher Würgereiz hat, dann am Mittag oder am Abend, das ist wahrscheinlich der Trick. Weil ich bin abends schon immer müde, wenn ich irgendwie mich nochmal um Mundhygiene kümmern muss. Dann mache ich immer so, das dauert, ich habe mal die Zeit gemessen. Es dauert ja eigentlich nicht lang. Das sind dann die 3 Minuten, die man Zähne putzt und dann nochmal kurz die Interdentalbürste. Du bist ja, wenn du geübt bist, in 30 Sekunden durch mit dem Thema.
Genau.
Also sagen wir mal 3:30, ein bisschen schläfrig, 4 Minuten. Das ist ja eigentlich nicht viel und trotzdem fordert das einen ja abends schon manchmal heraus. Es ist dann abends aber auch die bessere Zeit für den Zungenschaber.
Das würde ich tatsächlich probieren. Also in der Früh ist es schwierig. In der Früh sind die, häufig habe ich bei Patienten festgestellt, die generell so einen Würgereiz haben, auch die Behandlung dann schwieriger. Da bestellen wir die lieber mittags ein. Und da würde ich mal probieren, wie es dann besser geht.
Ja, ja.
Einfach die Tageszeit ändern.
Das ist ein ganz spannender Tipp. Und auch die Personen, die medikamentös, also aufgrund von Erkrankungen, gerade so eine Mundtrockenheit haben, bei der Krebserkrankung ist das ja häufig so eine Nebenwirkung, ist das ja schon so ein Thema. Wie ist das mit Kräutern? Kann man Kräuter gut einsetzen? Also Pfefferminze natürlich wahrscheinlich, ne? Ist ja in jedem Kaugummi drin.
Ja, tatsächlich. Also das ist tatsächlich ein Rat, den man geben kann und probieren kann, wenn jemand das möchte und sagt, ich mag den Zungen, geht gar nicht. Dann würde ich auf Minze, Petersilie ist da auch hoch im Kurs, einfach auf dem reinen Kraut ein bisschen drauf kauen, sodass natürlich da auch ein bisschen die Zunge mitarbeitet und damit auch wieder die Zunge da das Thema ist. Und das einfach ausprobieren.
Okay. Und Öl ziehen, ist das auch sowas? Also das kommt ja auch aus der Naturheilkunde. Ich finde das total toll. Mhm. Also da habe ich zum Beispiel auch gar keine Probleme mit. Manche sagen ja auch da Öl. Wie lange muss man es drin haben?
Ja, das sind schon 3, 4, manche sogar 5 Minuten. Also genau. Das dauert schon eine Weile.
Und dann, also ich laufe dann so durch die Wohnung und habe das Öl in im Mund und dann kann man ja nicht sappeln währenddessen.
Welches Öl nimmst du denn? Das würde mich interessieren.
Also ich habe entweder ein Olivenöl oder ein Kokosöl, weil das sind die beiden, die ich eh zu Hause habe. Mhm. Manchmal habe ich auch aber das kaufe ich dann separat, wenn ich mal wieder ganz engagiert bin, so ein Mundziehöl, wo so Kräuter drin sind. Mhm, also verschiedene antibakteriell wirkende Kräuter, auch wie Thymian und so weiter.
Super.
Ja, das schmeckt mir besonders gut. Mhm. Das ist ja richtig lecker. Mhm. Weißt du? Und dann bin ich dann auch da so mit unterwegs. Aber ich nehme auch manchmal einfach die ich zu Hause habe. Beim Kokosöl ist mir aufgefallen, da muss ich wahnsinnig vorsichtig sein, weil das ist so ergiebig, das wird eine Menge.
Verflüssigt sich wahnsinnig, gell, durch die. Ja.
Also da reicht mir so, ein halber Teelöffel und dann bin ich damit auch gut beschäftigt, weil das wird schon viel. Sonst hast du nämlich. Genau, dann hast du ein bisschen viel. Welche würdest du denn empfehlen?
An Öl, meinst du? Ja. Also die du jetzt aufgezählt hast, bin ich voll d'accord, das ist super, weil gutes Öl, es wird ja durch die Mundschleimhaut auch ein bisschen was aufgenommen.
Ja.
Das heißt, also gutes Öl nehmen, Kokos- oder Olivenöl oder dieses Mundspülöl, wenn die Kräuter gleich auch ein bisschen aromatisieren.
Ja, perfekt. Das ist schon toll. An dieser Stelle möchte ich einmal sagen, wir haben auch eine Podcast-Folge aufgenommen, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer das war, aber mit einem Ölexperten. Mhm. Und der hat zum Beispiel auch noch etwas gesagt, was mir gerade wieder einfällt. Wenn Olivenöle recht scharf sind, dann haben sie mehr von diesen antibakteriellen Stoffen. Mhm. Das heißt, man nimmt dann auch eher ein Olivenöl, das fruchtig ist. Mhm. Also da steht dann ja immer so ein kleiner Störer auf dem Etikett, da steht dann fruchtig drauf. Mhm. Und die haben mehr noch von diesen antibakteriellen Stoffen. Genau. Also die Phytosterole, die da drin sind. Und das fällt mir jetzt erst ein, ich habe auch immer das fruchtige Öl zu Hause, weil ich mag das scharfe Olivenöl. Aber nichtsdestotrotz, also das Ölziehen an sich ist schon gut, egal welches Öl man jetzt.
Ja, definitiv, weil wir haben da einfach diese Spülwirkung der Zunge und eben auch tiefer in diesen Zungen, Vertiefungen quasi drinnen. Und das spült eben auch ein wenig die Bakterien. Und wenn dann natürlich diese Stoffe mit drinnen sind, also sozusagen antientzündliche Stoffe, ist das absolut eine gute Sache für das Mikrobiom im Mund.
Und die letzte Frage zu diesem Thema ist ja auch der Speichel. Der Speichel hat ja auch diese reinigende Wirkung.
Oder? Oh ja, Speichel ist magisch.
Ja?
Ich finde, Speichel ist so eine unterschätzte Flüssigkeit. Das glaubt man gar nicht. Erst wenn die Menschen durch, Bestrahlung oder Krankheit oder Medikamenteneinnahme merken, wenn der Speichel wegbleibt, was das an Lebensqualität einschränkt, das ist unglaublich. Mhm. Man spricht sich schlechter, man hustet ständig, man kann nicht mehr so gut essen, kauen, schlucken. Mhm. Allein nur das. Mhm. Das ist unglaublich. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn das alles gut läuft. Und dann diese ganzen Reparatur-Bestandteile, die da im Speichel rumschwimmen. Mhm. Also ich finde Speichel Wahnsinn. Das ist eine tolle Flüssigkeit.
Und da stelle ich mir vor, je besser jemand ernährt ist, was Mineralstoffe und so angeht, desto besser ist ja auch der Speichel zusammengesetzt.
Richtig. Ist zwar sehr stark genetisch bedingt. Mhm. Also gerade die Leute, die immer viel Zahnstein oder jammern, da gibt es tatsächlich einfach nur die Erklärung, das ist tatsächlich genetisch, wie viel Mineralsalze sie drin haben. Mhm. Es ist aber auch, es gibt den Examenszahnstein. Das heißt, man kennt das ja, wenn man so aufgeregt ist, dann wird der Mund doch manchmal so klebrig. Dann wird dieser Speichel ist serös, also flüssig und mukös, schleimig. Das ist beides im Speichel. Und wenn man aufgeregt ist, dann über das Adrenalin wird tatsächlich dieses Flüssige weg reduziert und dann wird er so klebrig.
Ja.
Und dann kriegt man mehr Zahnstein.
Ja, das hat man manchmal, wenn ich einen Vortrag halte und ich werde nervös, weil das ist ein neues Thema oder Menschen machen mich nervös, dann kriegt man ja so einen trockenen Mund.
Genau.
Und dann gleich einen kleinen Schluck nehmen und dann geht es schon wieder.
Genau.
Und dann hilft der kleine Schluck Wasser. Aber das ist ja bei diesen Patienten nicht die Lösung. Also das Wasser trinken ist ja nicht die Lösung. Mm-mm. Da gibt es wahrscheinlich auch noch irgendwelche Hilfsstoffe aus der zahnmedizinischen Sicht. Ne?
Aber da ist dann auch das Kauen sehr wichtig. Also das Kauen, das Richtige, weil das regt die Speicheldrüsen an.
Ja, okay.
Da muss man mit allem arbeiten, was man...
Also jetzt haben wir zusammengefasst eigentlich, was die Patienten alles selber tun können bei Halitose, so ist ja das Fachwort vom Mundgeruch. Die können also tatsächlich den Zungenschaber nutzen, die können Kräuter einsetzen, die können das Ölziehen mitnehmen, die können euch natürlich konsultieren als zahnmedizinische Fachleute, die sowohl in der PZR als du auch als Zahnärztin arbeiten. Mhm. Gibt es noch was, was die Patienten selber tun können aus der Ernährungssicht?
Ja, gut, das ist im Prinzip immer das Thema, dass man dann grundsätzlich die Ernährung anschaut, weil es liegen ja dem systemische Erkrankungen oftmals zugrunde, warum Medikamente genommen werden. Und auch da kann man ja eben ansetzen und eben langsam, ich würde da die Ernährung immer sozusagen mal über ein Protokoll scannen und anschauen und gucken, was man da noch rausholen kann.
Mhm. Und diese Ernährungsberatung, die du jetzt in der Praxis einsetzt, also fortschrittlich hoch 10, das ist ja etwas, was in deinem Alltag noch irgendwie auch noch seinen Platz finden muss. Wie machst du das in der Praxis? Also kommen die Patienten zu dir auf den Stuhl und gleich zur Ernährungsberatung oder wie läuft das?
Nein, das ist tatsächlich nicht so. Also es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten. Wir haben das im Wartezimmer ein bisschen kommuniziert. Das heißt, die Patienten sehen die Flyer, sehen das Poster und sprechen mich eventuell darauf an. Das sind Leute, die einfach erstmal gar kein Zahnthema haben, nur sagen, ui, das interessiert mich schon lange. Und wenn das hier so ein bisschen ärztlich begleitet ist quasi, dann ist mir das sympathisch.
Mhm.
So.
Ja.
Neue Patienten, die zu uns kommen, zu meinem Kollegen und mir, denen wird von Anfang an immer erklärt, dass bei uns die Ernährung immer auch ein Thema ist. Mhm. Und zwar nicht eben nur der Zucker für die Karies, sondern das Gesamte, dass das Gesamte wichtig ist. Und dann, last but not least, wenn natürlich ein Patient mit Parodontitis kommt, bei dem wird das nochmal viel genauer angeguckt. Da gibt es sogar eine eigene Sitzung. In diesen neuen PA-Richtlinien gibt es ein therapeutisches Aufklärungsgespräch, das auch empfohlen wird, separat laufen zu lassen, weil sonst die Leute das einfach, das ist zu viel Input, was wir ihnen sonst geben. Und das habe ich jetzt separat gesetzt, dass die kommen für eine halbe Stunde und da erkläre ich ihnen sehr genau die Zusammenhänge. Und wenn sie dann da sagen, okay, ich möchte jetzt so eine Lenkung machen, ich möchte das
Lenkung volle Programm, heißt Ernährungsberatung?
Genau, über 3 Monate würde ich die oder setze ich die an, dann starten wir dann da. Mhm. Und wir gucken natürlich auch die Leute an, die schon seit Jahren bei uns in diesem besagten Recall sind. Das heißt, die immer wieder kommen, die wir schon lange kennen. Und die werden von unseren Damen dann auch angesprochen. Wir haben ein neues Instrument.
Ja, das ist ja wirklich ein Instrument, nur dass es nicht wehtut.
Genau.
Ich meine, das macht man
doch nicht. Wir haben ein bisschen was Nettes. Wir haben auch eine Karte mit ein paar Beeren drauf. Ja. Sie wissen, dass es was, auch was Leckeres ist. Also über diese Mechanismen oder diese Wege gehen die Patienten dann zu uns.
Ja, ja. Und du hast mir das ja immer schon so deutlich gemacht, dass du in diesem Bereich bist. Und unsere Wege haben sich ja schon sehr, sehr früh gekreuzt. Dass wir daraus ja auch die Fortbildung gemacht haben. Mhm. Also da wollen wir gar nicht zurückhalten mit, dass wir jetzt sagen, das, was meine Expertise ist, das, was deine Expertise ist, das tun wir jetzt zusammen. Mhm. Und daraus machen wir was Schönes, weil das so, so gewinnbringend ist für die Patientinnen, dass die letztlich ja auf allen Ebenen gewinnen. Und da sprechen wir ja Gott sei Dank eine Sprache, dass wir diesen Menschen als Ganzes immer anschauen.
Ja, ganz genau.
Genau. Sandra, zum Schluss dieses Schnack und Snacks. Snack und Schnack. Schnack und Snack natürlich. Stelle ich immer eine Frage noch, wenn es um Fake News geht und um die Zukunft. Das heißt, wenn es jetzt um Fake News geht und du dürftest eine aus der Welt schaffen rund um den Zusammenhang von Zahngesundheit und Ernährung, welche Fake News fällt dir als erstes ein?
Da würde ich sagen, es ist eigentlich im Prinzip das Thema Zucker und der Zahn.
Mhm.
Und das, da wäre dann Schluss. Und da muss ich sagen, nee, das geht so viel weiter. Der Zucker macht so viel mehr.
Mhm.
Und die Ernährung kann einfach viel, viel mehr, wie nur jetzt Karies vermeiden.
Mhm.
Und da würde ich gerne die Leute die Augen öffnen, damit sie da viel mehr noch reinlassen in ihre Ernährung, in ihr Leben.
Ja, ja. Also ja, vor allen Dingen, weil weniger Zucker, aber was esse ich denn dann? Und wie mache ich eigentlich fülle ich meinen Bauch eigentlich gut?
Genau.
Mhm. Ja, also total nachvollziehbar. Ja, nur Zucker reduzieren ist vielleicht ein bisschen kurz. Und in die Zukunft geschaut, also jetzt, die Fee kommt zu dir, du hast 3 Wünsche frei, auch rund um Zahngesundheit und Ernährung. Was würden die 3 Wünsche sein?
Ich würde sagen, liebe Fee, bitte lass die Ernährungsberatung Bestandteil der Kassenleistung beim Zahnarzt werden.
Mhm.
Das fände ich großartig. Das zweite wäre, die Ärzte sollten davon wissen. Das wäre so hilfreich, wenn Ärzte mehr von unserem Bereich wüssten und auch wüssten für ihr oder unseren Bereich, dass die Ernährung so viel kann, so viel kann in der Vorbeugung. Da gehen wir nicht tiefer rein in das Gesundheits- und Krankheitssystem. Und dann als drittes wäre, wenn die Politik davon auch noch Wind bekäme, wie viel toller es wäre, mehr die Prävention zu unterstützen mit Programmen und Geldern als andere Dinge.
Ja.
Dann wäre so viel gewonnen.
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich ein Traum.
Genau. Also Prävention, ich glaube, im Moment ist es noch bei jedem Einzelnen, also für sich zu sorgen. Und die richtigen Informationen zu finden. Ich freue mich, dass du dieses Thema Essen und Ernährung so sehr auf deine Agenda genommen hast. Ich freue mich jetzt auch rückblickend, dass wir damals hartnäckig geblieben sind und gesagt haben, irgendwie kreuzen sich die Wege. Jetzt werden sie sich immer wieder kreuzen. Ja. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dir.
Ganz meinerseits, Heike, das wird ein toller Kurs. Ja. Also ich finde toll, was wir schon zusammengebaut haben jetzt an Themen, die wir da reintun, auch mit der Kommunikation mit den Patienten, was so wichtig, also was einfach damit steht und fällt, die Sache ja auch sehr. Und da hast du ja schon in deinem Kurs so viel drin gehabt und das wird fein.
Die sprechende Zahnmedizin, genau. Sandra, ich danke dir. Du hast für gutes Wetter gesorgt. München empfängt mich mit mehr oder weniger Sonnenschein, aber in diesen Tagen ist das ja ein Hin und Her. Mhm. Ich komme auf jeden Fall wieder und spätestens im Dezember hier zu der Fortbildung. Super. Genau. Also, danke, danke, danke.
Danke dir, Heike. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Merci.